Wir konnten es gar nicht richtig fassen. Ein halbes Jahr haben wir uns nicht gesehen. Damals standen wir im kalten, wenn auch schön sonnigen Wald. Und jetzt ist es auch sonnig und warm. Hallo Uta.
Hallo Marie, ich freue mich, dass du da bist.
Du hast mich hier eingeladen zu dir direkt in die Revierförsterei. Quasi hier im Steiger. Wir hatten schon eben kurz uns gesprochen, wie oft du hier bist und wie dort. Aber was machst du hier, wenn du hier arbeitest?
Ja, das ist also hier mein klassischer Revierstützpunkt, so sage ich es jetzt mal. Also hier neben mir links wäre jetzt die Revierförsterei, die ehemalige. Also ein richtiges Wohnhaus, da kommt man auch dran vorbei, kennen sicherlich die meisten. Und im hinteren Hofteil, da habe ich seit 2005 sozusagen mein Büro. Und 2005 war das Forstamt noch in Arnstadt ansässig, das Forstamt, was jetzt in Erfurt-Wilrode sitzt, also im Forsthaus Wilrode. Und da war so, dass ich hier in Erfurt total frequentiert wurde. Also da waren ganz viele Menschen und zur Sprechzeit war es immer total voll. Und wenn ich meine Ruhe haben wollte, musste ich damals habe ich bei mir zu Hause gesessen, weil hier immer ständig Leute kamen. Und jetzt ist ja das Forstamt in Erfurt-Wilrode und jetzt ist es genau umgedreht. Also wenn ich jetzt Ruhe haben will, setze ich mich hier in die Revierförsterei, arbeite. Ich habe hier meinen Computer stehen, ich habe hier meine ganzen Unterlagen, das Revier betreffend. Und in Wilrode ist es eben immer irgendwie belebter, ne? Da ist das Forstamt, da kommen natürlich immer Leute rein, da kommen auch Besucher, also sicherlich nach Voreinkündigung, aber da ist immer irgendwas los. Ruhe habe ich jetzt eigentlich eher hier und hier arbeite ich einfach das Büro, also die Bürotätigkeiten ab.
Die auch dazugehören.
Ja, leider.
Wenn du nicht hier oder im Wilrode bist, dann bist du im Wald direkt unterwegs und deswegen treffen wir uns ja auch regelmäßig oder halb regelmäßig. Jetzt haben wir ganz schön lange gebraucht, um über den Wald, den Steiger, die Pflanzen, die Tiere zu sprechen. Letztes Mal hatten wir das Thema Jagd. Vielleicht erinnerst du dich dunkel. Wir haben übers Jagen gesprochen und wie es ist, ein Tier zu töten. Das fand ich sehr interessant. Und auf jeden Fall sind da noch ein paar Fragen dann doch für mich offen geblieben. Das heißt, das würde ich gern mit dir heute nochmal aufnehmen. Aber zu Beginn eigentlich obligatorisch jedes Mal die Frage nach dem Wasser und der Trockenheit. Und wenn wir zurückdenken, April, Mai hat es ziemlich viel geregnet, überdurchschnittlich viel. Ich höre es schon fast, wie du sagst, naja, aber so richtig was für den Wald hat es nicht gebracht. Würdest du das jetzt sagen oder wie ist der Zustand des Waldes mit Bezug auf Trockenheit und Wasser?
Naja, dieser Niederschlag der letzten Wochen oder ja, beinahe Monate kann man jetzt nicht sagen, aber der letzten Wochen, der hat natürlich gut getan. Ne? Der war und der ist, kann man jetzt auch nicht kleinreden, der ist natürlich auch im Waldboden angekommen. Wahrscheinlich, also da hat sich einiges beruhigt, aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass seit 2003 das pflanzenverfügbare Wasser eben abgenommen hat, dann kann das natürlich nicht mit ein paar Wochen ergiebigen Niederschlag aufgefüllt werden. Das heißt also, es hat gut getan, aber es ist natürlich noch lange nicht auf so einem beruhigenden Niveau, dass man sagen kann, na klar, da sind alle Reservespeicher wieder aufgefüllt, es ist alles entspannt, da sind wir noch lange nicht. Aber es hat gut getan, keine Frage. Und das Grün ist üppig und man hat das Gefühl, es überwächst einen gerade alles, ne? Und das geht ja sicherlich den Gärtnern und den Landwirten ähnlich. Also insofern ist es viel beruhigender als ein Jahr vorher, ne? So sehe ich es zumindest. Um jetzt gleich nochmal so diese Brücke zu, diese Borkenkäfer-Situation oder sowas, die auch immer gleich mit angesprochen wird, die hat sich übrigens überhaupt nicht entspannt. Also die Förster, die Kollegen, die im Nadelholz zu tun haben, also da ist das Klima jetzt natürlich feucht und warm, ganz vorzüglich für die Borkenkäfer. Die fliegen, die sind irre unterwegs. Das wird genauso dramatisch oder dramatischer wie im Vorjahr. Also
genau,
da ist keine Entspannung.
Das hätte ich dich auch gefragt, weil ich habe irgendwo, bilde mir ein, gelesen zu haben, dass die wegen der Kälte nicht so starten konnten, wie sie sonst starten. Und dann habe ich gedacht, wie ist eigentlich so ein Leben eines Borkenkäfers? Wann fangen die denn eigentlich an, was auch immer zu tun, um dann irgendwann an die Bäume zu gehen? Oder ist das irgendwie später einfach nur dieses Jahr? Oder ist
das, nee, das ist, also ich glaube, das hat sich jetzt von der Zeit her gar nicht verschoben. Das ist gestartet, vielleicht ein bisschen zeitversetzt, aber das glaube ich jetzt gar nicht. Und ist in vollem Gange. Also die Leute, die Nadelholz haben, da fliegen die Käfer, also die fliegen auch die Klamotten an, also die fliegen auch helle Bereiche an. Also das ist extrem. Mhm. Und immer wenn man dort irgendwo ein Stückchen Rinde abnimmt, also ein Kollege erzählte zum Beispiel, dass die selbst vor lauter, weil es so viele gibt, auch an toten Bäumen noch zu finden waren, wo sie eigentlich gar nichts zu tun haben. Also da ist ein ganz großer Überdruck da, sage ich jetzt mal, von Käfern, die grüne Bäume suchen, sozusagen. Mhm. Und da ist wahrscheinlich kein, also die Fichten, die können harzen dieses Jahr. Also die harzen, weil sie die Feuchtigkeit haben, das funktioniert.
Was den Käfer abwehren kann.
Sie können die Masse wahrscheinlich nicht abwehren. Insofern wird da nochmal ein großer Käferholzanteil sicherlich auf uns zukommen. Und immer wenn du Richtung Kranichfeld oder Richtung Riechheimer Berg wanderst oder fährst, sieht man ja, wenn man links und rechts in die Landschaft schaut, diese braunen Waldbereiche mitten im Grünen, wo man sieht, da hat der Käfer gewütet. Mhm. Ne? Das ist alles noch Käferholz, das muss vielleicht weg, doch, sollte weg. Muss vielleicht auch nicht weg. Also da gibt verschiedene Strategien, damit umzugehen. Wir würden es jetzt wegmachen, manch ein Waldbesitzer macht es eben vielleicht auch nicht weg, weil es geht natürlich immer wieder, also von den braunen Bäumen geht jetzt keine Gefahr mehr aus, weil da ist der Käfer ausgeflogen, der ist jetzt schon wieder in den grünen Bäumen, das heißt, man müsste jetzt gucken, wo ist frisches Bohrmehl, wo hat der sich gerade eingebohrt.
Und dann die eigentlich noch ganz okayen Bäume abhauen.
Muss ich die Bäume fällen, muss sozusagen dort schälen und muss den Käfer begiften, das Verbrennen, die Rinde oder so. Also da gibt es so Möglichkeiten, also die müssen jetzt raus, die Bäume. Hm.
In welchem Zustand kann man dann die Bäume dann noch als Holz verkaufen oder benutzen?
Wenn das so ein frischer Käferbefall ist, ist das jetzt ganz, also wenn das gleich, also das Käferholz kann schon noch benutzt werden, ne? Und da sind ja auch die Preise jetzt gestiegen für den Absatz von Holz, die sind ja immens gestiegen wieder, weil es also so Exportverträge gibt, ja. Also
das wäre, es steht genau auf meinem Zettel. Ich bilde mir ein, letztes Jahr Borkenkäfer, ganz viel Holz musste, ganz viele Bäume raus, Holzüberschuss,
genau,
Megaholz.
Preise im Keller,
und jetzt,
richtig.
Und jetzt auf einmal Holzknappheit und Preise hoch. Ich meine, wir machen jetzt hier nicht die Wirtschaftsstunde, aber ist es wirklich nur dieses Exportding, das irgendwie Amerika und China oder wie?
Ja, also das Holz geht jetzt gerade in Größenordnung nach Amerika und China weg und das ist und fehlt hier auf dem Markt tatsächlich. Und damit, und die Preise sind dadurch auch immens gestiegen. Und jetzt muss man eben gucken, dass man, also ganz viele kleine Unternehmer, also Tischler, Zimmerleute oder auch Privatleute, die irgendwie demnächst Holz brauchen, haben Stämme gekauft oder kaufen die, lassen die aufsägen von kleinen mobilen Sägewerken zum Beispiel, um an Holz zu kommen, weil es eben auf dem Markt gerade nicht verfügbar ist.
Ach so, normalerweise würden die fertig gesägtes Holz irgendwo kaufen?
Irgendwo im Sägewerk kaufen und das funktioniert aber gerade nicht. Ne?
Dann rufen die bei dir an und sagen, hier Ute, hast du mal noch einen Stamm?
Ich würde jetzt mal noch 3 Stämme kaufen oder wie viel auch immer. Also da war die Nachfrage ganz groß. Also und das ist auch jetzt noch so. Ne? Und da kann man eben auch Fichte und Käferholz derzeit verkaufen. Hm. Viel besser als ein Jahr vorher.
Du bist ja schon eine Weile am Start. Hast du solche Schwankungen, so starke Schwankungen im Markt schon mal erlebt? Beziehungsweise was würdest du sagen, bleibt das jetzt so oder ist das auch nur so ein Auf und Ab wie bei so vielen?
Tja, das, also so extrem ist mir das jetzt nicht bewusst, dass das schon mal da war. Also kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin ja auch nicht ganz so betroffen, weil ich jetzt im Nadelholz, ich habe ja gar nicht so viel Nadelholz. Ich kriege das ja jetzt eigentlich auch nur von außen mit. Also hier im Laubholz ist es so, dass die Nachfrage sehr groß ist, aber die ist immer relativ stabil. Aber jetzt ist sie derzeit auch riesig groß. Also man hätte jetzt auch noch, also wir haben auch jetzt noch Nachfragen, es ist alles verkauft hier, aber wir haben noch Nachfrage nach Holz. Das war vorher jetzt auch nicht unbedingt so. Aber im Nadelholz diese extremen Schwankungen, das ist mir jetzt nicht bewusst, dass es das schon mal so gab. Also vielleicht schon, aber nicht so extrem. Und ob das jetzt so bleibt, das weiß ich nicht, weil, also es wird ja auch, also kann ich mir nicht vorstellen, ne, weil es fällt auch wieder Holz an, also ich glaube, das ist jetzt so, es ist ein Auf und Ab, und wie extrem auf und ab das jetzt weitergehen wird, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, aber es ist echt spannend, das zu beobachten, ne, was da innerhalb kürzester Zeit möglich ist.
Ich hatte so den Gedanken, jetzt, wie wäre es, wenn man jetzt einfach mehr Holz fällt, als eigentlich vorgesehen ist, auch mit Blick darauf, dass die Wälder, also gerade die Fichtenwälder ja umgebaut werden sollen oder keine Ahnung, dass man irgendwie jetzt die Bäume, die sowieso nächstes Jahr dann spätestens dran glauben müssten, wegen des Borkenkäfers einfach eher schon fällt. Und in dem Zuge bin ich gekommen auf dieses Forstschädenausgleichsgesetz und der Initiative von Bayern, das auszusetzen, was nämlich eigentlich den Einschlag begrenzen soll. Und Thüringen hat irgendwie gesagt, nee, das wollen wir nicht. Was denkst du?
Ja, also ich finde das jetzt nicht richtig, mehr Holz einzuschlagen, ne? Also das ist aus meiner Sicht wider aller forstlichen Nachhaltigkeitsprinzipien.
Auch nicht, wenn es die Fichten sind, die sowieso.
Da könnte, ja, natürlich, das ist so eine, das ist echt schwierig, ne? Also weil ich bin da hin und her gerissen, ne? Das ist so, das ist natürlich, langfristig will ich umbauen, langfristig will ich andere Wälder haben, ne? Aber ob ich das jetzt vorziehen kann und ob das überhaupt realistisch ist, klar, ich kann jetzt gute Preise erzielen, aber ich muss ja trotz allem wieder aufforsten, ich muss da neuen Wald hinkriegen, ne? Und ich würde das natürlich gerne, sagen wir mal, in Etappen machen. Als jetzt, stell dir vor, ich mache eine Fläche kahl, gell, die ich jetzt auch nächstes Jahr noch kahl machen kann, kann die dieses Jahr nicht wieder aufforsten, die vergrast mir. Ich habe also viel mehr Aufwand, das dann wieder in Bestockung zu kriegen, ne? Und deshalb würde ich es nicht tun, auch wenn es die Fichte betrifft. Also ich würde das versuchen Stück für Stück. Und ich kann ja auch tote Fichten im Zweifelsfall stehen lassen, die beschatten, die machen ein anderes Waldklima als eine Freifläche, auch wenn sie tot sind. Mhm. Und vielleicht wächst unter diesen toten Fichten dann doch der ein oder andere Baum, eine Eberesche, eine Birke, eine Weide, also so diese klassischen Vorwaldbaumarten, die also so nach Folge Baumarten den Weg bereiten, ja, also die sozusagen immer als erstes kommen und dann beschatten und in deren unter denen dann Buchen und Eschen und Ahorner wachsen. Also es gibt immer diese Baumarten, die vorbereiten, ne, die so den Weg ebnen und unter denen wächst dann irgendwas anderes. Und das würde ich, also das wäre ja auch schön, wenn das funktionieren würde, gell? Ich lasse diese punktuell eben auch tote Fichten stehen und unter diesen toten Fichten begründet sich ein neuer Wald. Muss ich vielleicht gar nicht selber tun, ist einfach eine Zeitfrage. Ja, muss man gucken, ne? Also ich finde es nicht richtig, vorab zu viel zu nutzen. Mhm. Also das ist nicht das, was man unter Nachhaltigkeit aus meiner Sicht verstehen sollte. Ja, aber wie gesagt, das ist sicherlich trefflich, drüber zu streiten.
Ne, und so welche Interessen sind. Ne? Man kann auch sagen, dann bauen wir halt einfach jetzt mal nicht so viel. Oder?
Ja, es ist, da sind große, große Fragen dahinter. Ja? Ne? Natürlich, da steht eine Bauwirtschaft, da steht überhaupt die Wirtschaft. Ja, das sind große, große Entscheidungen, ne? Aber ich denke, die Förster haben da eine große Verantwortung, auch zu sagen, also das ist das Nachhaltigkeitsprinzip. Wir nutzen nicht mehr als nachwächst und stopp bis dahin und nicht weiter. Und da kann man sicherlich vielleicht auch noch so und so rechnen. Das mag ja vielleicht auch alles noch so sein. Aber da Grenzen einzubauen, weil das hatten wir alles schon. Wir hatten auch schon übernutzte Wälder, ne? Also das war ja alles schon mal da. Und das müssen wir jetzt eigentlich nicht nochmal machen. Also wir müssten ja eigentlich schlauer sein.
Das stimmt. Aktuelle Frage habe ich noch, bevor wir zum Hauptthema kommen. Und das betrifft diese kleinen Tierchen, die gerne das Bein hochkrabbeln, dann einen beißen und dann sich mit Blut voll saugen und im schlechtesten Fall mir irgendwelche Keime hinterlassen und ich werde dann krank, die Zecken. Ja. Ist das gerade Thema, beziehungsweise ist das hier im Steiger überhaupt Thema? Oder ist, also was jetzt so, es gibt ja so Gefahrengebiete, Wälder, wo extrem gewarnt wird irgendwie. Ist hier nicht so, oder?
Nee, wir sind jetzt nicht in diesem Warnbereich, sind wir, glaube ich, nicht. Da muss man gucken, ne? Ich weiß gar nicht, wer diese Karten herausgibt und wo diese Risikogebiete sind. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Immer wenn man, also das ist ein Top Zeckenklima jetzt gerade, ne? Feucht, warm, total schön.
Hohe Wiesen, ganz hohe Gräser, Wiesen. Die man.
Und, oder wenn du durch den Wald läufst und diese, wo ich heute mit diesem, mit meinem Schülerpraktikanten langgelaufen bin, das ist sozusagen so Naturverjüngung und der, so ein Pfad, wie ich gesagt habe, rechts und links so ein bisschen zugewachsen. Optimal für Zecken, ne? Da habe ich auch zu ihm gesagt, heute Abend ganz intensiv gucken, weil da sind die natürlich gerne. Mhm. Und dann gibt's halt Leute, also wie ich zum Beispiel, ich bin extrem anfällig. Also ich sammle mir sehr schnell Zecken ein und es gibt halt Leute, die sind da nicht anfällig. Das ist so ähnlich wie mit Mücken, ne? Also die einen werden von Mücken gestochen extrem und die anderen eben weniger.
Kannst du eigentlich erklären, warum das so ist?
Wahrscheinlich liegt es an der Blutgruppe oder sowas, könnte ich mir vorstellen, ne? Dass das, oder dass es irgendwelche
irgendein Geruch oder irgendwas
irgendein Geruch, irgendwelche sein. Duftstoffe, die man an sich hat, warum auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch was mit den Blutgruppen zu tun haben könnte, weiß ich aber nicht genau. Hm. Und ja, aber ich dramatisiere das jetzt nicht. Also ich baue mir die raus, also ich habe eigentlich meistens eine Pinzette dabei, mache mir die dann raus und beobachte das einfach, ne? Und da muss jeder für sich entscheiden, wenn man jetzt viel im Wald ist und sicherlich auch so wie ich ein bisschen von Zecken gemocht wird, dann lässt man sich eben impfen gegen diese FSME, Frühsommer-Meningitis, also diese Gehirnhautentzündung ist das. Und gegen Borreliose kann man sich eh nicht impfen lassen. Also da muss man dann, das muss man einfach im Blick haben. Ne? Habe ich reagiert irgendwas auf diesen Zecken bis
dieser klassische rote Ring oder irgend sowas ähnliches?
Habe ich da irgendwas? Hm. Und dann muss ich eben doch einen Arzt aufsuchen. Aber also ich baue mir die raus und habe jetzt.
Und beim Rausmachen wichtig, dass der Kopf mitkommt, oder wie war das?
Naja, der sollte schon im günstigsten Fall mitkommen. Aber es passiert, also man muss auch nicht jetzt die Panik kriegen, wenn das nicht passiert. Die Zecke überlebt es nicht, das verkapselt sich und irgendwann
kommt es alleine raus.
Ja. Kommt alleine raus, genau so. Hm. Keine Panik.
Okay, dann gucke ich nachher mal, wenn ich nach Hause komme.
Genau.
Ob jemand, aber ich bin da offensichtlich nicht anfällig. Also ich habe, glaube ich, vor 10 Jahren vielleicht mal meine letzte Zecke gefunden.
Ja, dann ist doch alles entspannt. Mhm. Was mal, also, weißt du, ich weiß gar nicht, du bist kurzhosig da. Mhm. Wenn man länger im Wald oder auf Wiesen oder meinetwegen auch auf Wanderwegen oder frequentierten, nicht so frequentierten Wegen unterwegs ist, also nicht so breite Wege oder so, dann muss man eben gucken, dass man vielleicht lange Hosen anzieht oder sowas. Aber auch das, ich habe immer lange Hosen an dem Wald und trotzdem habe ich natürlich Zecken.
Vielleicht musst du die Hose in die Strümpfe reinstecken.
Das ist vielleicht eine Version und es gibt ja auch, es gibt so in diesem Wald- und Forstbereich gibt es so Hosen, die haben irgendeinen Stoff in sich.
Ach was?
Ja, da gibt es irgendwelche Zeckenhosen. Hm. Also ich habe das jetzt nicht, aber da ist irgendwas eingearbeitet, dass die Zecken das nicht mag oder dich da rein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber gibt es irgendwas?
Spannend.
Können wir nochmal recherchieren.
was wir auch jetzt recherchieren, also ich mit dir, du bist mein Lexikon. Wir kommen jetzt nochmal zum Jagen. Okay. Wir haben letztes Mal ausführlich gesprochen. Ich habe ganz viel Neues gelernt, zum Beispiel, dass vor allem Wildschweine und Rehe hier die Tiere sind, die gejagt werden. Und dann fragte ich mich so hinterher, und wie viele eigentlich? Also wie kannst du so ungefähr sagen, wie viele Tiere, Rehe oder Wildschweine hier im Jahr oder pro Jagdsaison geschossen werden?
Also ich kann dir sagen, was wir schießen wollen. Wir wollen immer 10 bis 12 Stücken Rehwild auf 100 Hektar schießen. Also wenn wir jetzt einfach, wir sagen jetzt einfach mal, wir haben 600 Hektar und da wollen wir 10 pro 100 Hektar, dann werden das 60, ne? Pro Jahr.
Wie groß ist
600
der Steig? Okay, also steigen. Ne?
So. Das wollen wir schießen, weil wir sagen, dann wächst, dann kann hier auch ein gesunder Wald wachsen. Mhm. Zu sagen, wie viel Rehe jetzt hier tatsächlich leben, das ist, glaube ich, ganz schwer. Und da würde ich mich auch schwer tun, weil ich weiß nicht, das kann man, da kann man Jagdbücher lesen und Jagd- und Wildbiologen Meinungen hören. Also das ist ganz schwer festzustellen. Wir gucken praktisch nach dem Verbiss. Also wir gucken, wie viel ist verbissen und wir sagen, ungefähr leben hier so und so viele Rehe.
Verbiss ist das, wenn die Tiere die kleinen Pflanzen
knabbern. Und das wird immer wieder kontrolliert. Und wenn dieser Verbiss, da gibt es also so Rasterflächen und da wird geguckt, genau wie viel wächst da an Naturverjüngung unbeschadet hoch. Hm. und wie viel ist verbissen. Das sieht man, ne? Das kann man einfach eindeutig sehen. Und an diesem Verbissdruck, so kann man das jetzt nennen, kann ich ungefähr festmachen, wie viele Rehe sind da. Sind zu viele da? Habe ich da viel verbissen? Ist das in Ordnung? Passt es ungefähr? Und dann kann man eben sagen, in so einem Waldgebiet leben so und so viele Rehe und die vermehren sich, die kriegen ein oder zwei Kitze. Ne, das kann ich ja ungefähr rechnen. Und dann weiß ich, wie viel ich sozusagen jedes Jahr schießen muss, um auf dem Bestand zu bleiben. Ne, also wenn die sich vermehren, also die verdoppeln sich, sagen wir mal, in einem Jahr. Also
die werden im Grunde immer mehr und ihr wollt es immer auf ungefähr gleichen Bestand
halten. Genau, wir wollen das auf so einem Level halten. Das heißt, wir müssen auch immer schießen.
Weil es keine natürlichen Feinde gibt, die sich sonst kümmern würden.
Genau. Hm. Wenn es einen natürlichen Feind gäbe, den Luchs, den Wolf, der würde das reduzieren, natürlich extrem. Und da wir das nicht haben, jagen wir eben. Hm. Und dann kann man natürlich schwer sagen, es gibt jetzt hier diese 10 obligatorischen Steigerrehe, das ist schwer zu sagen. Ne? Also das kann man, gibt es ganz interessante Aufzeichnungen. Man hat am Frankfurter Flughafen das mal gemacht, man musste da was leer schießen, so für einen Neubaubereich. Und da hat man irgendwie jahrelang so und so viel Rehe gesehen, zu unterschiedlichen Zeiten und ist von irgendeiner Zahl ausgegangen. Und dann hat man das tatsächlich leer jagen müssen.
Also so lange,
bis nichts mehr da war. Und dann war das ich glaube, das X-fache, das 30-fache von dem, was man, also man kann es nicht genau, also man weiß es nicht genau, weil die, erstens sehen sie sich ähnlich, zweitens, also entweder die sind beringt.
Du kannst sie nicht auseinanderhalten.
Nee, geht ganz schwer, gell? Und da haben sich Wildbiologen damit beschäftigt, ja. Mhm. Das macht jetzt kein Förster oder kein Waldbesitzer oder sowas. Und das ist echt spannend, dass man das überhaupt nicht einschätzen kann, genau, ja. Und man denkt immer, okay, das sind dieselben. Das sind aber nicht dieselben. Mhm. Die sehen nur ähnlich aus. Die müsstest du beringen, ne? Oder mit irgendeinem Sensor oder wie auch immer, mit irgendeiner elektronischen Messdings da irgendwie, wie heißt das, so ein Chip oder sowas versehen, dann würdest du es natürlich genau mitkriegen. Wird ja auch, in manchen Gebieten wird das ja gemacht, um wirklich genau zu wissen, wie weit bewegt sich jetzt ein Reh oder ein Hirsch oder sowas. Gut. Und bei den Schweinen ist es halt auch ganz schwer festzumachen. Also die sind im Winter in der Regel im Wald, davon gehen wir immer so aus, weil da die Felder abgeerntet sind, ne? Und im Sommer sind die in den Feldern. Und dann, wobei ich jetzt natürlich auch wieder, haben mich Leute angerufen und gesagt, oh Mann, ich habe so viele Schweinefährten im Wald gesehen, was ich jetzt, wollte ich mir nochmal angucken, ob das an dem ist, weil man jetzt eigentlich davon ausgeht, im Wald sind die jetzt gerade gar nicht, weil
gar
die Felder
nicht, also
sind
die,
attraktiv.
Gehen nicht mal zum Schlafen oder so zu
im
Wald,
die sind dann
komplett
im Feld.
Draußen.
Ah. Mais. Ne, Raps und so weiter. Also die sind im Feld, die brauchen dann nur, die brauchen sich nicht bewegen, das ist Deckung, das ist Ruhe bis zur Ernte, können die da, kann es denen gut gehen.
Tipptopp-Angebot von der Menschheit, ne?
Wahnsinn, natürlich. Und das macht es ja auch, ne? Also wir haben da ein lukratives Angebot in der Flur und da geht es den Schweinen natürlich extrem gut, ne? Also das ist dann einfach so. Also insofern kann man das ganz schwer sagen, wie viel es da gibt. Und diese Berechnungen, wie viel wir jagen wollen, das sind natürlich immer so Rechenmodelle, weil man davon ausgeht, also es gibt die Zahl sowieso im Wald, leben so und so viele Rehe und die vermehren sich. Und dann muss ich, um dieses Level zu halten, oder ich muss es eben absinken, dann muss ich eben so und so viel schießen. Mhm. Ne? So muss man sich das vorstellen. Und bei den Schweinen ist es eher schwieriger, weil die auch die kriegen manchmal Junge ganz viel zu jung, also auch in ganz kurzen Abständen. Also wenn es denen gut geht, vermehren die sich auch viel mehr. Ne? Das heißt also, da ist die Vermehrungsrate eine ganz andere. Hm. Und das ist dann manchmal noch schwerer kalkulierbar. Also muss man eigentlich mehr schießen dann.
Wo du es gerade sagst, wie sich Wildschweine verhalten oder generell Tiere und die GPS-Sache, es gab irgendwie in Kanada eine Studie, da haben die, Rothirschkühe mit GPS dann ausgestattet, um, weiß ich nicht was, zu erforschen. Und unter anderem haben die festgestellt, dass die sich quasi immer in Dämmerungszeiten im Unterholz versteckt haben, also quasi irgendwie ab 9 Jahre gelernt haben, wann Gefahr ist, dass die Jägerinnen und Jäger kommen, also lernen und sich vor denen verstecken, so. Und dass es das irgendwie bei Wildschweinen wohl auch gibt, dass die keine Ahnung, mitkriegen, wenn es irgendwie Zeit ist.
Also Schweine sind erstmal furchtbar schlau. Mhm. Also Schweine sind viel schlauer als Rehe. Die lernen ganz schnell. Deshalb leben die ja auch in Städten mitunter, ne? Ja. Berlin und so weiter. Weil die wissen, dort geht eigentlich keine Gefahr aus. Dort ist immer Nahrungsangebot. Also die sind wirklich schlau. Und bei den Rehen und auch wahrscheinlich beim Rotwild haben wir ja jetzt hier nicht im Erfurter Steiger, aber bei den Rehen ist es wirklich auch, kann man sehr gut beobachten. Wenn du dich verhältst wie ein ganz normaler Spaziergänger, von dem keine Gefahr ausgeht. Also der klassische Jäger, der läuft ja so, sagen wir mal, versucht immer leise zu laufen, ist in grünen Klamotten gekleidet und, gell. Hier fällt manchmal auf, dass du, wenn du dich wie ein Spaziergänger bewegst, so trampelnd und vor dich hinredend oder was auch immer und bunt gekleidet bewegst, sind die Rehe viel entspannter, als wenn man
versucht unauffällig zu sein.
Das
ist ja witzig.
Und das ist wirklich zu beobachten. Also das kann man, kann man auch nur den Jägern empfehlen, und das liest man auch in der Jagdliteratur, dass man das also auch nicht machen muss, gerade im stadtnahen Bereich, so leise das Auto zuschlagen oder so, muss man eigentlich gar nicht tun, sondern sich eher wie ein Spaziergänger verhalten, dann sind die entspannter. Und hier im Steiger ist es so, ich sehe viel mehr Wild, wenn ich durch den Wald laufe und irgendwas vorbereite, mache und tue, irgendwelche Selbstwerbe einweise, da sehe ich viel mehr Wild, als in den Momenten, wo wir gemeinschaftlich ansitzen oder wo ich alleine da irgendwie versuche, irgendwas zu sehen, ist es anders, tatsächlich.
Das ist ja interessant, toll.
Sind schlau.
Mhm. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, wie wer eigentlich wen jagt, was es braucht, um quasi den Jagdschein und so zu bekommen. Gibt es eigentlich, Stichwort Wilderei, auch, also vielleicht hier im Steiger jetzt nicht unbedingt, aber oder vielleicht doch, also werden manchmal auch Tiere geschossen, wo es vorher keine Abmachung, keine Genehmigung oder irgendwas gab, oder kommt das eigentlich nicht vor?
Naja, es gibt manchmal so ungeklärte, manchmal hört man einen Schuss und kann ihn nicht zuordnen, also ich denke immer, dass es sehr geregelt hier zugeht, ne? Aber eine hundertprozentige Garantie, dass es das hat man natürlich nicht, ne? Wir klären das hier immer, also ich möchte immer mit den Leuten, die hier jagen, in engen Kontakt stehen. Da möchte ich immer, dass die sich melden bei mir, wenn die schießen, auch wenn sie daneben geschossen haben, dass wir dann gemeinschaftlich entscheiden, müssen wir eine Nachsuche machen oder nicht. Also das möchte ich immer wissen. Und dann gibt es aber trotzdem, okay, da hat jemand einen Schuss gehört und der ist ungeklärt, aber der kann auch vom Nachbar kommen. Ja, jetzt können wir natürlich den Nachbar anrufen, den Nachbarjäger im Nachbarjagdbereich, ne? Und so weiter. Also man kann das dann so ins Unendliche treiben. Aber in der Regel kriegen wir das hier schon mit, wer hier was tut. Aber so hundertprozentige Sicherheit gibt es da natürlich auch nicht. Ne? Also weil das ist, dafür ist der Bereich zu groß und es ist auch zu, wie will man das jetzt kontrollieren? Ne? Also es ist schwierig. Man kann immer nur versuchen, mit den Leuten, mit denen man hier gemeinschaftlich was macht, mit den eigenen Jägern, die hier mit in Aktion sind, so ein Vertrauens- und so ein Verhältnis auch zu haben, dass man weiß, die sagen einem, wenn sie auch daneben geschossen haben, die sind offen, die sind ehrlich, wir können das zurückverfolgen. Ne? Mhm. Aber dafür kann man eben nicht eine hundertprozentige Garantie geben immer.
Du hast jetzt gerade vom Schuss, also vom Schießen gesprochen. Es gibt ja, das haben wir letztes Mal nämlich auch dann gar nicht weiter besprochen, verschiedene Arten der Jagd. Wahrscheinlich das Klassische ist tatsächlich das Schießen vom Schießstand.
Vom
Hochstand. Schießstand ist das, wo man übt.
Ja, genau.
Was gibt's denn noch für Arten, die so einigermaßen gängig sind?
Naja, hier wird eigentlich nur angesessen. Also hier sitzt man auf einem Hochsitz an. Einem Hochsitz deshalb, der muss jetzt gar nicht so furchtbar hoch sein, aber der muss erhöht sein, also der darf nicht ebenerdig sein. Ne? Und deshalb, um einfach einen sicheren Schusswinkel zu haben. Also wenn ich jetzt waagerecht schieße, ne, und das Ziel verfehle, dann habe ich ja, dann geht der Schuss wohin auch immer. Wenn ich erhöht sitze, habe ich immer einen Schusswinkel Richtung Erde, ne? Weißt du? Das
ja.
ist der Hintergrund, dass ich einfach, selbst wenn ich das Ziel verfehle.
Dann geht es irgendwo in die Erde.
geht es irgendwo in die Erde oder irgendwie, also nicht ins Waagerechte, nicht ins Nichts sozusagen. Deshalb schießen wir hier nur von jagdlichen Einrichtungen aus. Wenn ich natürlich in einem Bereich bin, wo keine Menschen sich aufhalten, dann kann ich auch pirschen. Also es gibt ja auch diese Jagd, also eine Pirsch, so nennt man das, also gehenderweise laufe ich das Wild an. Mhm. Also ich entgegen des Windes und so weiter. Also, dass ich sozusagen an das Wild rankomme, auf eine nahe Distanz und dann schießen kann. Und das mache ich ebenerdig und pirsche mich heran. Das machen wir hier im Steiger nicht, das ist einfach viel zu gefährlich. Mhm. Und dann gibt es eben, es gibt noch diese Treibjagden, wo man also im Feld manchmal so sich formiert hat und dann Hasen gejagt hat. Wird eigentlich auch nicht mehr so unbedingt gemacht, weil es gar nicht mehr so sehr viele Hasen gibt.
Fällt jetzt was?
Im Feld meine ich in landwirtschaftlichen Flächen, abgeerntete Bereiche oder Wiesen oder Grünflächenbereiche. Da hat man eben auch hier Hasen gejagt im großen Stil und da wurde sozusagen da stellten sich die Jäger in einer Formation auf und dann wurden dann gab es Treiber, die Hasen sozusagen auf die Jäger zugetrieben haben. Ne? Also das,
da geht es auch ein bisschen dann um Spaß und Event, oder?
Das ist so eine, es ist halt auch eine spezielle Form.
Weil das macht ja für
das machen wir jetzt dem Tier jetzt auch nicht. Jagen ist ja immer so ein bisschen auch zwiegespalten. Ne? Mhm. Und ich jage ja auch im Winter oder jagt man auch, machen wir jetzt hier auch nicht, diese sogenannten Bewegungsjagden, wo man eben mit Hunden und Leuten, die durch den Wald gehen, das Wild sozusagen in Bewegung bringt, also Bewegungsjagd, dass die praktisch sich möglichst nicht schnell, aber doch bewegen. Also nicht in ihren Einständen bleiben und sich ducken und verstecken, sondern dass die, weil Hunde und Leute im Wald unterwegs sind, sich auf den Weg machen, unterwegs sind, nicht hochflüchtig, wo ich das nicht sehen kann, was ich da überhaupt schieße und was das überhaupt für ein Stück Wild ist, sondern möglichst in einer langsamen, aber doch in Bewegung befindlich, ich als Jäger da ansprechen, also sehen kann, das ist jetzt ein Stück Wild, das kann ich schießen, es passt, also ist jetzt nicht Schonzeit dafür oder irgendetwas. Das nennt man Bewegungsjagd. Und ich meine, das ist natürlich jetzt auch, kann man sagen, das ist ja auch ziemlich unfair, weil ich mache mit Menschen und Hunden, mache ich das. Ja, ja. Also das ist immer ein bisschen zwiegespalten. Da muss man wissen, das ist aus meiner Sicht schon notwendig. Aber manchmal natürlich hat der Mensch da eine ganz andere Position inne, logisch. Also entweder, der Wolf ist auch nicht, der ist auch nicht freundlich, ne? Der kesselt im Grunde auch wahrscheinlich mit einem Rudel irgendetwas ein, also aber der macht das mit seinen Zähnen und der hat halt kein Gewehr in der Hand, gell? Das ist natürlich.
Das ist fürs Tier wahrscheinlich am Ende qualvoller als ein Schuss.
Es ist qualvoller, definitiv, gell? Und so ein Schuss ist was anderes, aber trotzdem ist es natürlich speziell, sage ich jetzt einfach mal. Ne?
Ich weiß gar nicht, ob in unserem Gespräch oder letztes Mal danach hattest du noch was erzählt von Jagen mit Falken.
Diese Falknerei.
Wie geht das? Oder was ist das?
Naja, da jagt man praktisch.
Also ich kenne das quasi nur so ein bisschen als Show-Event irgendwo, weiß ich nicht, wo man sich mal angucken kann, wie die Falkner dann wahrscheinlich so die fliegen lassen und dann landet er wieder auf dem Arm und es ist so ganz eindrucksvoll und so. Ist das das Gleiche? Rede ich jetzt von was völlig anderem? Doch, das sind Falken, ja.
Diese Falknerei, das ist praktisch die Jagd, zum Beispiel, was jagt man eigentlich damit? Kaninchen zum Beispiel. Also ich jage kleine Wildarten, also wie zum Beispiel ein Kaninchen. Könnte ich jetzt mit einem Greifvogel jagen? Wenn der weiß, was er machen soll, dann jagt er das Kaninchen und kommt wieder zu mir zurück. Aber da ich kein Falkner bin, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig.
Aber die sind quasi darauf abgerichtet? Oder
natürlich,
dass die wissen, okay, jetzt flieg los und dann suchen die und machen ein Tier klar, ein kleines? was ich dann wahrscheinlich mir hole oder so.
Also ich muss jetzt echt
Gibt's das? Wird das, wird das gemacht? Im Wald ja wahrscheinlich nicht.
Im Wald jetzt nicht, natürlich nicht. Aber es gibt hier im Umkreis Falkner und also wie es genau funktioniert, ist echt spannend, weil ich habe mich damit, außer dass ich das natürlich irgendwann mal wusste, auch nicht mehr beschäftigt. Ne? Also gebe ich jetzt mal unumwunden zu. Das müssen wir noch, also das recherchieren wir nochmal. Ja. Wie genau die Jagd mit dem Greifvogel funktioniert. Das ist eine völlig, die müssen auch eine eigene Prüfung machen, ne? Also das wird.
Die Falken oder die Falkner? Beide.
Beide. Also die Falkner-Prüfung ist wohl relativ anspruchsvoll, die Jagdprüfung ja auch schon. Mhm. Und da wird das mal so umrissen. Da erfährt man natürlich auch schon irgendwas. Aber die Details, und das ist nochmal eine extra Ausbildung. Also dieser Falkner-Schein heißt das, glaube ich, der ist nochmal so das i-Tüpfelchen. Es ist eine spezielle Jagdform, für die man sich extra auch nochmal ausbilden lassen muss. Und es ist eben nochmal was ganz Besonderes. Also auch mit Hunden zu jagen ist ja was Besonderes. Gell? Also wie die Hunde agieren können und wie die sozusagen zum Kollegen werden, das ist ja auch speziell. Und ein Hund ist aber, sag ich mal, gefühlt, für mich jetzt zumindest gefühlt, einfacher zu handeln als so ein Vogel. Der Vogel hat ja auch gar keine Mimik.
Ja.
Ne, der Vogel, der
oder wedelt nicht mit dem Schwanz, wenn er.
Genau. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Also stelle ich mir sehr, sehr anspruchsvoll vor. Und aber es ist ein gutes Thema. Bleiben wir nochmal dran. Weil ich kenne eigentlich Falkner, aber wie es genau funktioniert, und ich war auch noch nie bei so einer Jagd dabei, gebe ich zu. Also ich habe so eine Vorführung gesehen, gell?
Ja,
dass der Vogel
genau.
Wiederkommt und sich auf die Hand setzt. Und das finde ich immer schon ganz beeindruckend, weil ich sehr viel Respekt vor diesen Krallen habe zum Beispiel, ne? Und diese speziellen Handschuhe. Und das funktioniert ja auch alles. Aber ich habe da echt hohen Respekt. Also ich habe da auch Schiss, gell? So meinen Arm da selbst mit Handschuh hinzuhalten. Also das finde ich schon speziell. Und wie aber jetzt diese genaue Jagd funktioniert, das müssen wir nochmal, da frage ich nochmal, weiß ich jetzt gerade nicht.
Frag das mal, das ja.
können wir dann beim nächsten Mal nochmal besprechen.
Ja, cool. Mit Blick auf die Uhr müssen wir auch zum Ende kommen, aber eine Sache habe ich noch, ist mir jetzt irgendwie durch die Timeline geflappt, das Bundesjagdgesetz, es gibt ein Bundesjagdgesetz, natürlich gibt es für alles Gesetze, und das sollte novelliert werden, oder es ist gerade drin oder irgendwie, aber noch nicht und so. Und ich glaube, es ging vor allem darum, mehr Tiere zu schießen, um den Wald in seinem Umbau zu fördern, also dass einfach mehr Bäume nachwachsen können oder so. Also geht es da drum, beziehungsweise was ist denn in diesem Gesetz ungefähr geregelt?
Na, also das Bundesjagdgesetz, das regelt praktisch das große jagdliche Thema und die einzelnen Länder, dann gibt es ja auch noch Länderjagdgesetze, die sind nochmal länderspezifisch. Ich weiß, dass auch in Thüringen Novellierungen der Landesjagdgesetze erfolgt sind und da ging es auch um Veränderungen der Organisation, also diverse Organisationsgeschichten. Es geht um Jagdzeiten mitunter. Wann fängt Jagdzeit an? Mhm. Also da gibt es auch immer Debatten drüber, was ist jetzt tiergerecht und was nicht. Und es geht natürlich auch um, gehört nun das oder jenes Tier noch zum bejagbaren Wild oder nicht?
Also da aus Schutzgründen
oder aus Schutzgründen, genau, oder muss das jetzt geschützt werden oder ist das jetzt noch jagbar oder also die einen sagen, das muss bejagt werden und die anderen sagen, um Gottes Willen, also ne, gehört jetzt der Vogel X noch zum jagbaren Wild, der Kormoran, ist der jetzt zu bejagen oder ist der nicht zu bejagen und wann ist er zu bejagen und wie ist er zu bejagen und solche Geschichten. Und darum wird natürlich immer heftig gestritten und gerade vor Wahlen ist das natürlich auch immer noch ein interessantes Thema. Mir ist jetzt aber nicht bewusst, dass es jetzt um Waldumbau, da wäre es ja nur das Rehwild und das Rotwild, was relevant wäre. Die großen Streitereien finden eigentlich immer entweder im Tierschutz oder ich sag mal im Naturschutzkontext statt, ne? also da ist in jedem Bundesland was anderes immer Thema. Also da können wir auch nochmal genau nachgucken. Wir könnten jetzt nochmal nachgucken, was war jetzt genau in Thüringen Thema und was, um was hat man sich nicht einigen können und was hat man, wo hat man sozusagen Veränderungen durchgeführt. Das erzähle ich dir beim nächsten Mal genauer, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob das, also ich weiß, dass da diverse Themen auf der Tagesordnung standen und welche jetzt genau beschlossen wurden, da muss ich tatsächlich auch nochmal
das kann man uns ja auch mitnehmen. Da haben wir jetzt schon zwei Sachen, weswegen wir uns wieder treffen müssen.
Ja, in kürzerer Zeit, weil sonst vergessen wir die Hausaufgaben. Ne?
Das stimmt. Genau. Ich schreibe es auf.
Ja, genau, genau.
mein Zettel, der ist jetzt fertig abgelesen. Meine Fragen sind zu Ende. Vielleicht jetzt, wenn wir schauen, wir haben jetzt Mitte, Ende Juni. Was steht jetzt so die nächste Zeit hier im Wald an? Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, im Winter viel zu tun mit Holzeinschlag und so. Und Sommer ist ganz anders. Was ist jetzt gerade so?
Naja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Wir haben noch am Wegrand diverse Holzreste liegen. Die haben wir mit Pferderückern bereitgelegt für Selbstwerber. Das heißt also, wir haben jetzt immer noch Leute im Wald unterwegs, die ihr Brennholz aufarbeiten. Das läuft jetzt immer noch. Hm. Also die fällen jetzt nichts, sondern die arbeiten das auf, was am Wegrand liegt. Wir räumen immer noch diverse Dinge auf und manches wird auch immer wieder kaputt gemacht. Ne? Also irgendwelche Handläufe von diesem Blinden- und Behindertenwanderweg, dem ehemaligen, die werden immer wieder umgeschubst und werden immer wieder kaputt gemacht. Dann hatten wir neulich eine Hütte, die wurde umgeschmissen, die mussten wir abbauen. Also es gibt immer mal so Dinge, die, also wir haben eigentlich immer im Sommer auch zu reparieren, zu machen und zu tun. Bänke sind frei zu schneiden, weißt du willst dich irgendwo hinsetzen, Brennnessel rundherum. Das machen jetzt die Kollegen, also da reisen so eine Kollegen rundherum und die machen dann mit dem Freischneider oder mit der Sense solche Bänke frei, reparieren die in dem Zusammenhang, räumen das ein oder andere noch auf, machen den ein oder anderen Papierkorb in. Es gibt ja ein paar in Ordnung oder bringen irgendeine Bank noch in Ordnung oder da ist, fehlt dort eine Lehne und da ist das und da ist jenes. Also so Reparaturen, ne, sowas. Ja, und dann vorbereitend natürlich das ein oder andere, was man schon wieder für den Holzeinschlag machen kann, dass man diese Rückegassen im Spätsommer, werden die nochmal gemulcht im günstigsten Fall, ne, dass wir dann auch schon wieder sehen, wo fährt der Rückgetraktor lang. Das steht dann als nächstes an, also das ist dann eher so im Spätsommer Wiesenmaat ab Mitte Juli.
Maat, das ist das Substantiv zu mähen.
Ja, die cool. Maat.
Die Maat.
Also genau, Wiesen müssen gepflegt werden, die müssen gemäht werden und das heißt dann Maat, genau.
Warum eigentlich?
Na, weil das ansonsten hochwächst, dann fällt es irgendwann um und dann käme der Herbst und dann im nächsten Jahr wächst wieder etwas neu und wenn eine Wiese nicht gemäht wird, wird die zum Wald. Innerhalb von.
Ja, logisch.
Gell? Also, weil dann da erst sind die Gräser da, dann sind die ersten Sträucher da, dann sind die ersten Bäume da. Also, das nennt man Sukzession. Ne? Also, eine Wiese muss ich pflegen, sonst wächst sie zu.
Ja, selbst im Wald. Also, weil ich kenne es jetzt so aus der Kleingartenanlage, da muss man immer schön mähen, damit nämlich die Gräser dann nicht blühen und nicht ihre Samen zu den Nachbarn fliegen. Genau, genau. Da dachte ich, das ist ja hier quasi egal.
Aber hier wollen wir natürlich, also hier soll eine Wiese, die wird ja nicht neu ausgesät, die soll immer sich natürlich selbst aussehen. Das heißt also, wir mähen auch nicht jetzt schon, sondern wir warten, bis es Juli ist. Gibt es auch so einen Stichtag, ich sage jetzt mal Mitte Juli oder am 10., weiß ich jetzt nicht genau, gibt es also so ein Datum. Mhm. Da geht man davon aus, es hat sich selbst ausgesät und dann mähe ich die Wiesen und kann davon natürlich tolles Heu machen. Und wenn ich das aber nicht tue, dann habe ich innerhalb von kurzer Zeit die ersten Sträucher da. Da kommt der Holunder und da kommt die Rose und dann kommt der Weißdorn und wer auch immer. Ne?
Und also irgendwann steht die Eiche oder die Buche.
Genau, und irgendwann steht die erste Birke da und erst die Weide und dann vielleicht auch eine Pappel oder eine Zitterpappel. Und dann unter denen kommen dann die Buchen und die Eichen irgendwann. Die Eichen nicht, die Eichen wollen es hell haben, aber die Eiche käme jetzt vielleicht gleich auch im Hellen. Ne? Die würde jetzt vielleicht auch mit der Birke wachsen, aber die Esche, der Ahorn und die Hainbuche, die würden Und die Buche selbst, die würden im Schatten dieser Vorwaldbaumarten wachsen. Und deshalb musst du halt mähen. Und das machen wir jetzt auch gerade. Also, weil da gibt es ja so Bereiche am Innenministerium, das ist einfach eine Grünfläche, das ist gar keine Wiese. Die können wir jetzt schon mähen. Ne? Das ist eine Fläche, die gehört eben zum Revier. Ja. Und dann gibt es eben die Sängerwiese, die mähen wir erst später. Mhm. Und dann gibt es den Reitplatz, den mähen wir auch erst später. Ne? Und so hangelt man sich durch diese Sommerarbeiten durch. Mhm. Schön. Also es ist zu tun.
Es ist zu tun.
Immer wieder.
Ich hoffe, dass wir bis zum nächsten Mal nicht ein halbes Jahr brauchen, sondern uns eher schon wiedersehen.
Mhm, wo auch immer. Vor.
Hier im Wald.
Hier im Wald ist
oder
schön.
Im Radio oder am Container. Aber hier ist eigentlich wirklich schön.
Ja.
Das muss ich dir nicht sagen. Ich habe nur die Erkenntnis immer wieder.
Ja.
Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf und danke für heute.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.